Hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Mediennachrichten für den 10. Januar 2018. Hier soll es heute um verschiedene Themen gehen. Zunächst einmal stellen wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz noch einmal vor und wie es sich bis jetzt so geschlagen hat, denn es ist seit dem 01.01.2018 in Kraft. Dann soll es um sogenannte Smart Cities gehen. Was es damit auf sich hat, werdet ihr auch erfahren. Und dann werden wir zu guter Letzt auf Internetzensur im Iran blicken. Mats ab!
Das Internet wird vielleicht nur noch von manchen als Neuland, von vielen aber noch als ein rechtsfreier Raum wahrgenommen. Ein Raum, in dem alles gesagt werden darf, ohne Konsequenzen zu befürchten. Denn immer noch wird das Internet von vielen getrennt von der analogen Öffentlichkeit betrachtet. Die Begriffsprägung des Hate Speech ist deshalb fest im Netz und besonders in sozialen Netzwerken verankert. Beinahe folgenlos ist zwischen Beleidigung über Nötigung und Verleumdung bis hin zur Volksverhetzung im Netz alles zu lesen. Eine Kontrolle und Vorgehen dagegen scheint schwierig, da täglich eine Flut von Milliarden von Nachrichten in sozialen Netzwerken strömt. Dagegen versucht nun die Regierung vorzugehen und hat unter Justizminister Heiko Maas das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verabschiedet. Konstanze Kurz von netzpolitik.org klärt über das Gesetz auf.
Also es geht dem Gesetzgeber bei diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz darum, gegen Hassrede und strafbare Inhalte vorzugehen. Man will also das Kommunikationsverhalten auf diesen kommerziellen Plattformen ändern. Und ein wichtiges Mittel dabei ist, dass den Anbietern vorgeschrieben wird, dass sie Meldeplattformen haben. Und wenn dort vermeintlich strafbare Inhalte gemeldet werden, dann müssen diese Anbieter in relativ kurzer Zeit diese Meldung zur Kenntnis nehmen und darüber entscheiden, in den meisten Fällen innerhalb von 24 Stunden, ob diese Inhalte stehen bleiben oder entfernt werden.
Dieses Gesetz wirft jedoch sehr viel Kritik auf. Zum einen sind soziale Netzwerke verpflichtet, offensichtlich rechtswidrige Inhalte nach 24 Stunden, in komplizierten Fällen nach 7 Tagen zu löschen. Sollte dies jedoch nicht geschehen, müssen die sozialen Netzwerke selbst sehr hohe Strafen zahlen, in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro. Das hat wiederum zur Folge, dass Unternehmen oder soziale Netzwerke lieber etwas mehr löschen als weniger, um ja keine Strafe zahlen zu müssen. Das bedeutet aber auch, dass sehr wahrscheinlich strafrechtlich nicht relevante Inhalte gelöscht werden und dadurch eine Zensur ausgeübt wird.
Naja, die Kriterien, die diese kommerziellen Plattformen da anlegen, sind natürlich nicht offengelegt. In Fragen der Meinungsfreiheit, aber auch der Kunstfreiheit sind solche Entscheidungen sicherlich auch immer Graubereiche. In den ersten Tagen gab es ja diesen Riesenstreit um einen Tweet von einer AfD-Politikerin, Beatrix von Storch, der rassistisch war. Aber die Frage ist, ob er auch schon Volksverhetzung ist und damit eben offensichtlich rechtswidrig. Und diese Grenze ist manchmal schwer zu fassen, denn man kann sich rassistisch äußern zum Beispiel und trotzdem ist es noch keine Volksverhetzung. Und jetzt ging es natürlich auch durch die Netze, dass Leute darüber streiten, die eben keine juristische Ausbildung haben. Denn das kann eine sehr schwierige Entscheidung sein. Denn zu Recht gibt es hohe Hürden, dass man jemandem eine Äußerung verbietet. Denn die Meinungsfreiheit ist natürlich auch grundgesetzlich verankert und geschützt. Und dieser schmale Grat wird jetzt eben, und zwar in ganz vielen, ja, hunderttausenden Fällen, weil die Leute ja wie verrückt auf diesen Meldeportalen klicken, zu entscheiden sein, in relativ kurzer Zeit. Und das ist natürlich schwierig. Da geht es aber auch eben um Äußerungen wie Satire. Ein zweiter diskutierter Fall war ja eben die Satirezeitschrift Titanic. Und Kunst oder Satire ist natürlich auch besonders geschützt. Und diese Entscheidung quasi den privaten Klickern zu überlassen, wo man auch davon ausgehen kann, dass die keine substanzielle juristische Ausbildung haben und das im Massenverfahren tun müssen, einfach aufgrund der Menge, ist natürlich ausgesprochen fragwürdig und wird auch schon lange kritisiert. Es ist ja nicht so, dass die Kritik an dem Gesetz erst im Anfang des Jahres begonnen hat.
Bisher werden diese Postings auf den Meldeplattformen vermutlich noch von Mitarbeitern der Netzwerke kontrolliert. Ob aber aufgrund der Menge in nächster Zeit diese Aufgabe nicht auch von Bots übernommen werden könnte, steht noch offen.
Es ist nicht bekannt, ob in Deutschland dafür auch automatisierte Verfahren verwendet werden. Das ist ja teilweise bei Urheberrechtsverstößen der Fall. Ich glaube, jetzt, da das Gesetz und die Umsetzungen ja noch neu sind, wird das erstmal eine ganze Horde Mitarbeiter machen. Aber ob nicht in Zukunft auch automatisierte Verfahren zum Einsatz kommen, wird sich erst zeigen. Ich glaube, bei bei der Gestaltung des Gesetzes und dieser Frage, was ist offensichtlich rechtswidrig, das ist ja sozusagen die Grenze, die das Gesetz da setzt, kann man das sehr schwer an automatische Verfahren auslagern.
Klar ist die Debatte und ein Eingreifen des Staates in gewisser Weise notwendig, damit das Internet eben auch als Öffentlichkeit und nicht mehr als rechtsfreier Raum wahrgenommen wird, in dem eben nur das erlaubt ist, was auch in der analogen Welt erlaubt ist. Jedoch sollte eben auch eine staatliche Regulierung vom Staat selbst stattfinden und diese Aktion nicht an Unternehmen ausgelagert werden. Auch sollte ein rechtlicher Rahmen, wie es den auch in der analogen Welt gibt, zwischen Meinungsfreiheit, Hetze und Satire geschaffen werden.
Naja, es ist sicherlich eine sehr schwierige Aufgabe für einen Staat, mit diesen neuen digitalen Mitteln umzugehen. Aber ich glaube, dass der falsche Weg ist, das auszulagern. Ich denke, dass es Möglichkeiten geben muss für Betroffene von Beleidigung zum Beispiel, sich auch an staatliche Stellen zu wenden und auch erwarten zu können, dass der Staat schnell handelt. Aber hier hat der Gesetzgeber den Weg gewählt, einfach sozusagen die Plattform zu belasten und ihnen auch über diese Anreize mit den Bußgeldern eben eher in die Richtung wieder hinzuschieben, dass sie eher mehr löschen, um eben diese Bußgelder zu vermeiden. Also ich glaube, der Gesetzgeber hätte hier gut daran getan, die vielen Hinweise, die die Sachverständigen in den Anhörungen gegeben haben, zu beachten. Ich habe eigentlich auch wenig Zweifel, dass dieses Gesetz, so es denn bestehen bleibt, vom Bundesverfassungsgericht enden wird. Und ich glaube, hier sind so viele Fehler gemacht worden, vor allen Dingen rechtliche Fehler, dass die so nicht stehen bleiben werden.
Das neue Jahr hat begonnen und wir stellen uns die Frage, wie wir als Gesellschaft in Zukunft leben sollen. Wie lösen wir die aufkommenden ökologischen Probleme? Welche Rolle kann die Technik einnehmen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die sogenannten Smart Cities auch damit, hat Jonas sich einmal beschäftigt.
Ein vernetzter Stadtteil mit modularen Gebäudeeinheiten, die sich wahlweise in Laden oder Wohnflächen umfunktionieren lassen. Taxibots bringen die Leute von A nach B, Lieferroboter liefern autonom Pakete ab, Müllroboter übernehmen in unterirdischen Tunneln das Abfallmanagement und das Recycling. Was jetzt noch nach einer weit entfernten Zukunft klingt, könnte sich schon in wenigen Jahren im Hafenareal der Eastern Waterfront in Toronto erfüllen. Dieses Konzept der Smart City, also der intelligenten und vernetzten Stadt, gibt es bereits in mehreren Ausführungen und ist in aller Munde.
Die moderne Digitaltechnik, die erlaubt es, dass inzwischen Häuser oder Städte oder Unternehmen smart arbeiten können. Also man kann sich das so vorstellen, zum Beispiel ein Busfahrplan. Da weiß man jederzeit, wann welcher Bus wo fährt. Smart wäre es, wenn man jederzeit den Bus da hinbringen könnte oder da fahren lassen könnte, wo er gebraucht wird. Beziehungsweise immer so viele Busse dorthin schicken, wo sie gebraucht werden. Smart wäre es, wenn man den Busverkehr den Bedarf anpassen könnte. Dazu muss man natürlich immer wissen, wo welcher Bedarf besteht und die entsprechenden Busse dorthin schicken können. Es geht immer darum, dass man Nachfrage und Angebot aneinander anpasst. In einer Smart City kann man das in vielen Bereichen tun. Man könnte das tun bei der Energie, beim Verkehr, bei der Ver- und Entsorgung. Man könnte es tun in vielen kleinen Sachen, zum Beispiel beim Unterrichtsmaterial für Schüler oder bei Behördengängen oder bei sozialen Zusammenhalt. Also es gibt da viele Beispiele.
Brigitte Rötlein ist diplomierte Physikerin und Wirtschaftsjournalistin und hat gemeinsam mit Hans-Jörg Bullinger das Buch Lösungen für das urbane Leben der Zukunft geschrieben. Für sie sind die Smart Cities eine notwendige Entwicklung, auch in Anbetracht auf ökologische Probleme.
Man könnte sagen, wir versuchen den Verkehr von der Innenstadt fernzuhalten, wenn da die Luftverschmutzung zunimmt. Da gibt es ja inzwischen in Deutschland auch etliche Bestrebungen. Und bei der Energiefrage sind wir schon wesentlich weiter. Wir haben eben viele Energiearten, die keine Abgase mehr produzieren und die auch in den Städten genutzt werden können und die ganz intelligent untereinander vernetzt werden. Also Windenergie, Solarenergie, Wärmespeicher, da kann man sehr viel machen. Und dadurch, dass man immer weiß, wer wo wie viel Energie braucht und die Möglichkeiten hat, die Energie da jeweils hinzubringen, kann man das ganz smart vernetzen.
Weltweit entstehen nach und nach Smart Cities, sowohl in Kanada als auch in Indien, Japan und Singapur, wo teilweise komplett neue Städte einfach aus dem Boden gestampft werden. Aber auch in Deutschland ist das Konzept der nachhaltigen und vernetzten Stadt angekommen.
Wir haben hier in Berlin ein ganz klares politisches Bekenntnis zur Smart City. Ab April 2015 war es, hat der Berliner Senat eine Smart City-Strategie beschlossen. Dazu gehört etwa der Ausbau auch der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Region hier. Dazu gehört eine Steigerung der Ressourceneffizienz, auch die Klimaneutralität Berlin bis 2015. Und dazu gehört die Schaffung eines Pilotmarktes für innovative Anwendungen. Das heißt also, hier in Berlin wollen wir hier also auch die Hauptstadt der smarten Lösungen sein und hierfür ein Umfeld schaffen, in dem das möglich ist.
Lukas Breitenbach ist Pressesprecher von Smart Cities Berlin. Einzelne Projekte, nach der die Stadt laut Breitenbach digitaler, nachhaltiger und ökologischer werden soll, sind schwierig zu benennen. Es sei die Gesamtkonzeption, die dahinter steht, gibt er an.
Smart City ist vor allen Dingen auch eben das Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Sachen. Dass Ihr Kühlschrank inzwischen irgendwie sehen kann, wie viel Milch Sie haben, gehört auch zur ist Smart Living. Die Möglichkeit, von Ihrem Handy Ihre Jalousien, Ihre Heizung und die Fenster zu steuern, ist so eine Lösung. Also das, was der technische Fortschritt Ihnen neue Möglichkeiten gibt und dann die Vernetzung dieses technischen Fortschritts, ob zu Hause, ob auf der Straße, im Verkehr oder in der Energietechnik, wo auch immer. Also das gesamte Zusammenspiel dieses Fortschrittes zu konzertieren.
In Berlin finden neben der geplanten Gesamtumschaltung auch städtische Experimente statt. So baut beispielsweise das japanische Elektronikunternehmen Panasonic in Berlin-Adlershof das Wohnquartier Future Living Berlin, ein Ensemble von 69 Wohneinheiten, dessen Strom- und Wärmefluss automatisch in einem Kreislaufsystem reguliert werden soll. In anderen Städten, wie beispielsweise in Stuttgart und Oldenburg, werden sogar neue vernetzte Stadtviertel aufgezogen, wie Brigitte Rödlein ausführt.
In neuen Stadtvierteln kann man die Infrastruktur gleich mitbauen, dass man also eben die Sensoren einbaut, die Leitungen legt, dass man die Häuser untereinander so vernetzt, dass wenn jetzt zum Beispiel mein Nachbar in Urlaub ist und keine Energie braucht, keinen Strom braucht oder nur ganz wenig, dass er mir diesen Strom während der Zeit zur Verfügung stellt und dann könnte ich irgendwelche Sachen damit machen. Also zum Beispiel häufiger waschen oder ich könnte das speichern oder auch er selbst kann es natürlich speichern. Und so kann man einen Ausgleich schaffen und braucht insgesamt dann weniger Energie zu erzeugen. Früher, da musste man ein großes Kraftwerk haben und hat diese Energie, die das erzeugt hat, einfach irgendwie verteilen müssen. Heute kann man ausgleichen und viele kleine Energieerzeuger zuschalten oder abschalten und miteinander vernetzen. Und dadurch braucht man insgesamt einfach weniger Energie.
Der technische Fortschritt bietet Ihrer Meinung nach aber genauso auch Möglichkeiten für den ländlichen Raum.
Weil es wird ja immer geklagt, dass zum Beispiel in kleinen Orten oder in Dörfern gar, dass da zum Beispiel kein öffentliches Verkehrssystem mehr vorhanden ist. Oder dass man da nichts mehr kaufen kann, weil keine Läden mehr da sind. Aber gerade dadurch, dass man die Versorgung der Nachfrage anpassen kann, elektronisch, dadurch könnte man ja mit relativ geringem Aufwand auch in so ländlichen Räumen, die heute unterversorgt sind, die Versorgung wieder verbessern.
Notwendig wurde die Überlegung der Smart Cities durch die steigende Landflucht und die daraus resultierende Überbevölkerung in den Städten. Haben zu Beginn des 19. Jahrhunderts gerade einmal 2% der Weltbevölkerung in Städten gelebt, leben nun fast 50% in Städten. Dem UN-Bericht World Urbanization Prospects von 2014 zufolge werden 2050 aber voraussichtlich 75% der Weltbevölkerung urbane Regionen besiedeln. Aus dieser Besiedlung heraus entstehen künftig Probleme, die es gilt, durch künftige Technologien zu lösen.
Wenn man es gekonnt hätte, hätte man es früher vielleicht auch schon so organisiert. Aber es ist natürlich klar, je größer die Städte werden und je mehr Menschen da auf einem Fleck jeweils zusammenleben, desto größer werden auch die Probleme. Und deshalb muss man inzwischen wirklich Lösungen finden. Und die digitale Technik, die gibt uns heute auch die Möglichkeiten an die Hand, wie man das eben lösen kann. Aber solange es noch keine Autos gab, hat man natürlich das Verkehrsproblem noch nicht. Oder wenn so viele Menschen auf einem Fleck leben, brauchen die unheimlich viel Energie, brauchen unheimlich viel Wasser. Die Luftverschmutzung muss verringert werden. Und solche Probleme werden natürlich immer schlimmer, je mehr Menschen auf einem Fleck zusammenwohnen.
Was jedoch bisher bei der Überlegung der Smart Cities außen vor gelassen wird, ist die ernsthafte Berücksichtigung der sozialen Komponente. Wie verändert sich der Wohnraum? Wie verändert sich die Arbeit? Wie findet künftig Integration statt? Wie werden Themen wie Obdachlosigkeit, Armut, Kriminalität künftig angegangen? Welche Rolle spielt der Mensch in einer durchökonomisierten und durchsystematisierten Stadt? Diese Fragen müssen auch in den kommenden Jahren zusätzlich zur unaufhaltsamen Vernetzung und Digitalisierung in Großstädten gestellt und hoffentlich beantwortet werden.
So, und nun soll es zu guter Letzt noch um die Rolle des Internets für die Proteste im Iran und auch, was es mit der Blockierung von einigen Websites auf sich hat und welchen Einfluss das so auf diese Proteste eben hat. Das Video, zu dem diese Audiospur gehört, wurde am 4. Januar in einer Facebook-Gruppe mit dem gar nicht sperrigen Namen Solidarität mit der antiklerikalen Revolution im Iran hochgeladen. Anbei steht, das Video stamme vom gleichen Abend und sei in Teheran aufgenommen worden. Dass es auf Facebook landen konnte, ist nicht selbstverständlich, denn das iranische Regime hat das Internet fest im Griff. Twitter und Facebook sind eigentlich gesperrt. Natürlich gibt es immer Mittel und Wege, aber das iranische Kommunikationsministerium macht es seiner Bevölkerung nicht einfach, versteckt zu kommunizieren. Und dieses Mal ist es gewappneter als 2009, als es zur Grünen Revolution im Iran kam. Damals waren die Autoritäten noch völlig überfordert von der Macht der sozialen Medien. Doch daraus wurde gelernt. Inzwischen haben zwar um einiges mehr Menschen einen Zugang zum Internet, doch laufen die Internetserver im Iran zentral über das Kommunikationsministerium. Der Iran sei inzwischen neben China, Nordkorea oder Vietnam eine der größten sogenannten Cybermächte. Im Zuge der Proteste, die seit dem 28. Dezember im ganzen Land stattfinden, wurden natürlich gerade die sozialen Netzwerke und Portale ins Visier genommen, die von den Massen verwendet werden. Die beiden relevantesten gesperrten Portale bzw. Seiten sind hier wohl Instagram, ein soziales Medium, wo man hauptsächlich Bilder hochladen kann, aber auch Text dazu, und Telegram. Ein Nachrichten- und Messenger-Dienst, auf dem es auch Portale gibt, auf denen man sich zum Beispiel informieren kann. Die beiden wurden inzwischen gesperrt. Telegram stand auch bereits zuvor in der Kritik, also bevor es gesperrt wurde, da die ursprünglich aus Russland stammenden Betreiber ein einflussreiches kritisches Nachrichtenportal auf Telegram sperrten. Die Argumentation lautete, dass auf der Seite zu Gewalt aufgerufen worden war. Das ist nicht ganz falsch, da wohl, so schreibt es zumindest die Taz, zum Beispiel ein Bild von einem Mitglied einer inoffiziellen iranischen Hilfspolizei gepostet wurde und dazu die Aufforderung, schlagt ihn, wenn ihr ihn seht. Der Hintergrund ist, dass die Anhänger dieser Hilfspolizei sich häufig unter Demonstrierende mischen, um so herauszufinden, wer Videos oder Bilder aufnimmt oder Parolen gegen die Regierung schreit. Doch die Schließung dieses Medienportals ist nicht der erste Schritt von Telegram, mit dem sie sich ein wenig der iranischen Regierung anbiedert. So laufen zumindest laut des Kommunikationsministeriums Daten von Telegram über iranische Server. Das stellt auf jeden Fall ein Sicherheitsrisiko für kritische Iraner und Iranerinnen dar, falls diese über Telegram kommunizieren. Unser aller Lieblings-Whistleblower Edward Snowden empfahl den Demonstrierenden, auf den Nachrichtendienst Signal umzusteigen. Dieser sei sicherer und besser verschlüsselt. Das Problem ist allerdings, dass aufgrund von US-Sanktionen Google-Dienste im Iran nicht funktionieren. Und Signal ist eben ein solcher. Lange Rede, kurzer Sinn, die Kommunikation mit und im Iran ist momentan nicht unbeträchtlich eingeschränkt. Es finden wohl noch Proteste statt, doch die Bildmaterialübermittlung ist aufgrund der Internetblockaden sehr schwierig. Letzte Woche führte Radio Korax ein Interview mit dem Aktivisten Thomas von der Osten Sacken, der auch im persönlichen Kontakt mit einigen Iranern und Iranerinnen steht. Er äußerte sich auch zur Kommunikation mit diesen.
Es wird immer schwieriger, mit ihnen zu kommunizieren, weil im Augenblick das Regime de facto das Internet verlangsamt beziehungsweise viele Internetplattformen ausgestellt hat, die für die Kommunikation extrem wichtig waren. Man möchte nicht, dass diese Bilder hochgeladen werden. Die Bilder aus dem Iran sind ja angesichts der extremen Zensur, die dort im Land herrscht, ganz, ganz wichtig, um eine breite Öffentlichkeit herzustellen. Und für die Demonstranten ist diese Öffentlichkeit ganz wichtig, gerade angesichts der Tatsache, dass eben die iranischen Sicherheitskräfte extrem brutal gegen diese Demonstration vorgehen und man eben auch aus Syrien weiß, wo ja das Assad-Regime in den letzten Jahren mit extremer Brutalität gegen die Opposition vorgegangen ist, mit Unterstützung des Iran, was einem blühen kann.
Online-Kommunikation ist heutzutage wichtig für Proteste. Man braucht sie zur Kommunikation untereinander, also der Organisation, und man braucht sie auch, um Aufmerksamkeit von außen zu bekommen. Und so hat der Iran ein starkes Mittel in der Hand, um den Protesten zu schaden. Denn auch wenn es irgendwer wohl immer hinbekommt, eine Hintertür zu finden, so schaffen das wahrscheinlich nicht all die 40 Millionen Iraner und Iranerinnen, die zuvor über Telegram kommuniziert haben. Es ist also spannend, wie viel Einfluss das Internet bzw. dessen Blockierung hat und haben wird und welche Wege sich die Iraner und Iranerinnen suchen werden müssen, um der Kontrolle des iranischen Regimes zu entgehen. So, das waren die Mediennachrichten für den heutigen 10. Januar 2018. Falls ihr irgendwas nicht mitbekommen habt oder es gerne nochmal hören wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun, und zwar unter radiokorax.de oder auf freie-radios.net.